Liegt die Zukunft der Liebe in der Polyamorie? Sind offene Beziehungen der einzige Weg aus dem Patriarchat? Kann man ein echter Mann sein und trotzdem den Geschirrspüler ausräumen?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen ZeitgenossInnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei der vierten Etappe auf dieser Nachdenkreise zur Liebe von morgen. Künftig werden wir neue Beziehungsformen entwickeln, die sich immer mehr von gesellschaftlichen Rollenbildern lösen. Polyamorie, also die Liebe zwischen mehr als zwei Menschen, wird breiter akzeptiert. So lassen sich die Thesen zusammenfassen, die am Anfang dieser Staffel aufgetaucht sind. In dieser Folge wollen wir uns diese möglichen Entwicklungen genauer anschauen. Wir sind zurück bei Ole Liebl, dem deutschen Feministen, der sich als Buchautor und auf seinen digitalen Kanälen Gedanken über Beziehungsformen der Gegenwart macht. Ole Liebl ist jemand, der sich auch auf noch wenig ausgetretene Denkpfade begibt. Dass die gesellschaftliche Norm nicht sein natürlicher Aggregatzustand ist, kann man auf seinen TikTok-Videos zuweilen an einem Glitzerohrring oder pinkfarbenem Lidschatten erkennen. In unserem Videotelefonat sind wir beide nicht so glamourös, sitzen einander in bequemer Freizeitkleidung in unseren Arbeitszimmern virtuell gegenüber. Freunde lieben heißt das jüngste Buch von Ole Liebl über zeitgemäße Beziehungsformen. Was bricht da gerade auf in unseren Beziehungsmustern? Sind wir als Gesellschaft wirklich bereit, diese tradierten Kategorien von Liebe aufzusprengen?
Ich würde auch mehr von der Haltung her kommen. Natürlich gibt es irgendwie Beziehungen oder Beziehungsformen, die kann man in irgendwelche Schubladen stecken. Aber man muss doch anerkennen, dass die Art und Weise, wie Menschen sich aneinander binden, so unglaublich vielfältig ist und auch über die Zeit hinweg, also wie Menschen ihre Beziehungen gestalten oder wie sie sich als Charaktere entwickeln, einem ständigen Wandel unterworfen ist. Das heißt, egal ob wir 2 oder 5 oder 20 Kategorien haben, die Ränder sind immer unscharf und die Realität von Beziehungen wird dieses Kategoriensystem immer sprengen. Das gehört dazu.
Es geht also auch bei den Beziehungen von morgen nicht um eine Revolution, sondern um eine Differenzierung. Um ein Anerkennen der Vielschichtigkeit, um ein Aufbrechen starrer Muster, die für alle und vor allem für immer zu gelten haben. So gesehen erfährt wohl auch die Liebe gerade einen Individualisierungsschub. Damit diese Differenzierung gelingen kann, braucht es jene Bewusstseinsänderung, die wir schon im Gespräch mit der Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig gesehen haben. Dass Menschen Beziehungen bewusster eingehen, Liebe als einen Gestaltungsraum begreifen und auch bereit sind, die damit verbundene Beziehungsarbeit auch wirklich zu leisten. Dass dabei am Ende vielfältigere Beziehungsmodelle herauskommen, liegt in der Logik dieses Gestaltens. Maßgeschneidertes gibt es eben nicht von der Stange. Das bedeutet in der Mode wie in der Liebe mehr Passgenauigkeit, aber eben auch mehr Arbeit. Was braucht es aber auf gesellschaftlicher Ebene, damit das gelingen kann, Ole Liebl?
Die Haltung, also die ich mir wünsche und die sich auch, wie ich sehe, zunehmend entwickelt, ist die, dass anerkannt wird, dass es nicht eine Beziehungsform gibt, die über allen anderen steht. Dass man Beziehungsformen oder die Art und Weise, wie Menschen sich aneinander binden und binden wollen, viel horizontaler sieht, also auf einer Ebene. Dass es darum geht, dass Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen, aber auch Fähigkeiten, aber auch Grenzen und ihren Ängsten und ihren Zweifeln, genau die Beziehungen leben können und leben wollen, ja, die ihnen in den Sinn kommen, ja, die sie glücklich machen, die sie erfüllen. Und wenn Menschen sagen, ich möchte keine romantische Partnerschaft führen, ich möchte mein Leben Single bleiben, weil es mir einfach besser tut, ja bitte. Und dafür keine Ächtung zu erfahren, dafür nicht irgendwie schief angeschaut zu werden, das ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt, der dazu führt, dass Beziehungen sich freier entwickeln können. In welche Richtung? Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig.
Betrachtet man Beziehungen ausschließlich als einen Raum, in dem Menschen die Zuneigung zueinander gestalten, dann kann man Ole Liebl nur zustimmen. Soll doch jeder lieben, wie es ihm oder ihr gefällt. Auf der persönlichen Ebene klingt eine Auffächerung von vorgefertigten Beziehungsmustern wie ein Befreiungsschlag, der verkorkst konservative Ketten gesellschaftlicher Erwartungshaltungen sprengt. Doch der Liebesfunke entzündet sich nie im luftleeren Raum. Um zu brennen, braucht auch dieses Feuer den Sauerstoff einer Umgebung. Beziehungen, die Menschen dann daraus bauen, spielen sich nie nur zwischen den Liebenden selbst ab, sondern sie finden in einem Umfeld einer Gesellschaft statt. Und die hat in Beziehungen deutlich mehr Funktionen hineingepackt als das bedingungslose Fest der Zuneigung. Anders gesagt, für den 25-jährigen Single hat das Aufsprengen von verstockten Liebeskategorien ganz andere Konsequenzen als für die vielleicht gleichaltrige Mutter, die in Teilzeit arbeitet. Doch bevor wir zu diesen politischen Dimensionen der Liebe kommen, bleiben wir noch auf der persönlichen Ebene. Aber kann sich im Privaten überhaupt etwas verändern, solange sich die politisch abgesteckten Rahmenbedingungen von sozialer Absicherung, vor allem von Frauen, nicht verändert haben? Von der Care-Arbeit bis zum Gender Pay Gap? Das eine scheint das andere zu bedingen. Damit sich hier künftig politisch etwas ändert, braucht es auch einen Veränderungsimpuls aus der Gesellschaft. Bricht hier vielleicht im digitalen Raum gerade eine neue Offenheit auf, die auf die ganz realen Beziehungswirklichkeiten transformieren könnte?
Also natürlich haben Leute schon immer so ihre Sachen gemacht, wie in der Kopf gewachsen ist. Aber natürlich macht es auch etwas, wenn wir plötzlich heute in die Öffentlichkeit gehen können und bestimmte Beziehungsformen, ob das jetzt offene Beziehungen sind oder Polyamorie oder Freundschaft Plus oder weiß Gott was, dass wir das offen aussprechen können, dass wir das als etwas Begehrenswertes darstellen können, dass dann nicht sofort die Kirchen kommen und uns irgendwie mit Feuer und Mistgabeln durchs Dorf treiben oder dass wir Gesetze haben, die uns da schwer benachteiligen, wenn wir das tun wollen. Das ist ja eine Neuerung. Und das führt ja auch zu einer Verbreiterung von diesen Beziehungsformen, weil über sie gesprochen werden kann.
Philosophie der Liebe. Von Platons Kugelmenschen zu Hannah Arendts Weltflucht.
Teil 3. Augustinus, die Liebe und die Erbsünde. Das Liebesideal, aber auch die Moralkonzepte des Christentums prägen unsere Strukturen und Vorstellungen bis heute. Ein Denker, der die christliche Lehre schon in der Spätantike geprägt hat, war der 354 geborene Kirchenvater Augustinus. Er sah die Liebe als grundlegend für das menschliche Dasein an und glaubte, dass die Liebe zu Gott die höchste Form der Liebe sei. Dass Augustinus die Liebe göttlich überhöhte, das körperliche, fleischliche Verlangen jedoch verdammte, mag auch persönliche Gründe haben. In seinem autobiografischen Hauptwerk, den Confessiones, also den Bekenntnissen, beschreibt er Sexualität als mächtige Kraft, die den Menschen von Gott ablenken möchte und daher mit Vernunft zu bekämpfen sei. Im fleischlichen Akt der Zeugung sah Augustinus die Keimzelle der Erbsünde. Nur in der Ehe sei dieser Akt zu dulden und da auch nur, um Nachkommen zu zeugen. Als Idealbild der Liebe galt Augustinus die antike Agape, die sich als göttliche Liebe verstanden, auf das Wohl anderer fokussiert. Augustinus' Thesen prägten die christliche Sozialmoral maßgeblich. Der Schatten dieser frühen Lustfeindlichkeit, er wirkt bis heute nach. Dass wir dieses Liebesideal zumindest im urbanen Mitteleuropa überwunden haben, hat lange genug gedauert. Und doch ziehen diese christlichen Muster ihre Erinnerungsspur durch Gesellschaften. Liebesbeziehungen jenseits der vermeintlichen Moral sind nach wie vor mit moralischen Verurteilungen konfrontiert. Dass sich diese Moralisierung, sei es gleichgeschlechtlicher Liebe, offener Beziehungsformen oder der Liebe etwa einer reifen Frau zu einem jungen Mann, dass sich diese Verurteilungen in Zukunft abschwächen werden, ist nicht abzusehen. Die aktuell neu aufkeimenden konservativen Kräfte im rechten Lager oder in einzelnen muslimischen Communities spricht jedenfalls nicht dafür. Die eingangs aufgestellte These vom kollektiven Zunehmen polyamorer Beziehungsformen belegen all diese Überlegungen nicht. Nimmt diese offene Beziehungsform vielleicht nur in einem sehr kleinen Milieu zu?
Das wissen wir nicht. Zumindest noch nicht. Es gibt gewisse Hinweise darauf, wenn man so Dating-Plattformen anschaut, die machen ja auch Umfragen, wie belastbar die sind, muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn man jetzt nur den medialen Diskurs darüber anschaut, also wie viele Artikel darüber rauskommen, wie das in Feuilletons besprochen wird und so weiter, hätte man das Gefühl, dass heute ungefähr die Hälfte der Bevölkerung in alternativen Beziehungsmodellen lebt. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Belastbare Zahlen zu dieser doch sehr intimen Frage scheinen schwerer zu fassen als der mediale Diskurs über Polyamorie. Dort trendet das Thema. Anhand dieser digitalen Datenspur sind wohl auch die Sprachmodelle Bard und Bing auf ihre These von der polyamoren Zukunft gekommen. Auf der rein privaten Ebene kommen wir also nicht sehr viel weiter. Ich frage nach bei Janina Loh. Mit der Spezialisierung auf Technik und Ethik und andere philosophischen Fragen des digitalen Miteinanders hat Janina Loh sich auch mit Polyamorie beschäftigt. In unserem Zoom-Call greift Janina Loh die von der KI postulierten Thesen auf. Allerdings mit einer wesentlich differenzierteren Argumentation.
Polyamorie ist in den Ländern des globalen Nordens ein antipatriarchales Modell, Beziehungen zu führen. Und genauso wie wir nicht einfach darauf warten können, dass das Patriarchat vorbeigeht, können wir auch nicht einfach uns hinsetzen und darauf warten, dass polyamore Beziehungsmodelle akzeptierter werden.
Also gut, mein Versuch beim Nachdenken noch ein Stück weit auf der persönlichen, auf der rein privaten Ebene zu bleiben, ist hiermit endgültig gescheitert. Die Begegnung zwischen Menschen, ihre Zuneigung, ihre Liebe zueinander, lässt sich niemals getrennt denken von gesellschaftlichen Strukturen, zumindest jenseits des intimen Augenblicks. Das erweitert den immer bewusster werdenden Gestaltungsraum von Beziehungen massiv. Für Veränderungen an rein privaten Schrauben zu drehen, reicht hier also bei weitem nicht.
Das verlangt harte Arbeit und gesellschaftliche Arbeit. Und ich bin aber fest davon überzeugt, dass polyamore Beziehungsmodelle, was ja nicht damit einhergeht, monogame Beziehungen zu verteufeln, ja, also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Es ist keine Absage oder es ist kein ethisches Urteil über die monogame Beziehung, aber dass die Offenheit und die Möglichkeit, polyamore Beziehungskonstellationen einzugehen, dass das auf jeden Fall einen gesellschaftlichen Wandel zufolge hätte, den ich durchweg als positiv bezeichnen würde. Ohne Zweifel, ohne irgendwelche Einwände.
Das verändert für mich den Blick auf diese Polyamorie-Debatte. Aus diesem Blickwinkel ist das Propagieren offener Beziehungen vielmehr ein politisches Statement als Ausdruck amoröser Unentschlossenheit. Polyamorie ist damit nicht länger ein privates Statement, sondern eine öffentliche politische Stellungnahme.
Es ist auf jeden Fall ein politisches Statement, aber es ist eben nicht nur ein politisches Statement. Es kann niemand gezwungen werden, sich in Beziehungen mit mehreren Menschen zu führen. Und ich glaube, der Knackpunkt davon ist, ob du Polyamorie als eine Praxis bezeichnest oder aber als eine Haltung. Wenn du Polyamorie als Praxis bezeichnest, dann würden Menschen, die nicht in polyamoren Beziehungen leben, de facto leben, wären keine polyamoren Menschen. Ich würde sagen, Polyamorie ist auf jeden Fall auch eine Haltung. Das heißt, Menschen, die sich als polyamor verstehen, müssen nicht zu jedem Zeitpunkt aktiv polyamor leben.
Als philosophisches und feministisches Konzept kann ich dieser Perspektive viel abgewinnen. Es würde die schon angesprochene Entmoralisierung einiger Beziehungsformen bedeuten. Dass polyamore Beziehungen es schaffen werden, patriarchale Strukturen nachhaltig abzubauen, kann ich mir schwer vorstellen. Zumindest noch. Was aber sicher zutrifft, sollten wir in Zukunft so weit kommen, dass wir die von Janina Loh skizzierte Offenheit in Sachen Liebe als selbstverständlich erachten, dann werden patriarchale Strukturen der Vergangenheit angehören. Meine Haltung zur Polyamorie wird dieser Gedanke jedenfalls in Zukunft begleiten. Doch wie sieht das im Alltag von Paaren aus? Wie weit sind Beziehungen in diesem Lösungsprozess von patriarchalen Strukturen und Geschlechterklischees, die die Liebe in enge Beziehungsformen und Erwartungshaltungen pressen? Wir sitzen auf der Therapie-Couch von Paartherapeutin Claudia Wille-Helbig in ihrer Praxis in Döbling. Sie begleitet seit Jahren Paare durch Krisen und Glückszeiten. Wie weit sind wir auf einem Weg zu einer Liebe, die sich von gesellschaftlichen Zwängen befreit hat?
Also die Erwartungen, die unsere Eltern hatten, haben sich verändert. Also was jetzt wirklich passiert, nämlich wirklich passiert, zumindest in den Städten nochmal, ist, dass es auch dadurch, dass es verschiedene Geschlechterdefinitionen zugelassen werden, werden auch verschiedene Beziehungskonzepte zugelassen. Ob man jetzt living together apart ist, Fernbeziehungen, die sich eben ergeben dadurch, dass Menschen auch in anderen Ländern arbeiten oder studieren, offene Beziehungen, Polyamorie und all das ist jetzt nicht mehr so schmutzig oder schlecht oder das, sondern es sind einfach Versuche, wo Menschen versuchen, wie gehen wir damit anders um? Muss alles, was unsere Sehnsüchte betrifft, heimlich passieren? Beziehungsweise, was Sie gesagt haben, muss ich mich trennen, wenn ich sage, wir sind ein tolles Team, aber die Leidenschaft ist nicht da, müssen wir uns wirklich trennen, weil du bedeutest mir eigentlich wahnsinnig viel. Du bist mein Lebensmensch. Können wir nicht versuchen, unsere Leidenschaft im Außen zu leben, wenn wir gute Gespräche haben und uns darüber austauschen? Also es gibt viele Versuche und es gibt dadurch, dass Menschen schon wirklich mehr in Psychotherapie gegangen sind, reflektiert haben, gelernt haben, eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu hinterfragen. Gibt es Menschen, die gut miteinander kommunizieren können, sodass das möglich ist?
Es gibt sie also doch, die privaten Verschiebungen der Grenzen des Denkbaren und Möglichen in Beziehungen. Und sie entstehen aus weniger politischen, sondern aus ganz praktischen, individuellen Fragen. Warum sollte ein Paar, das gemeinsam und liebevoll Verantwortung für eine Familie trägt, diese auseinandersprengen, nur weil sich auf sexueller Ebene neue Wege auftun? Die Absolutheiten, mit denen wir Beziehungen hier gestalten, sind absolut zu hinterfragen. Aber auch umgekehrt, warum sollten nicht Freunde, die einander wertschätzen, eine Familie gründen? Aber auch hier gilt, was hier möglich ist, muss jedes Paar individuell klären, individuell ausverhandeln. Das wird auch künftig Privatsache bleiben. Dass diese Fragen jedoch überhaupt auftauchen und Paare ihr Leben danach umgestalten, hat eine gesellschaftliche, eine politische Dimension. Und hier gibt es definitiv Veränderungspotenzial.
Das Liebesalphabet von Philia und Eros, Ludus und Xenia.
Teil 3, Philia. Philia meint die Liebe der Freundschaft und der sozialen Bindungen. Sie basiert auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Philia schmiedet enge Freundschaften für ein ganzes Leben. Sie gilt seit der Antike als Gegenpol zum Eros, dem körperlichen Begehren. In der Philia steht nicht die Lust an erster Stelle, sondern Zuneigung und Loyalität. Der griechische Philosoph Aristoteles unterscheidet in seiner nikomachischen Ethik drei Varianten der Philia. Die Interessenliebe, die, wie der Name schon sagt, auf beidseitigem Interesse basiert. Zweitens beschreibt er eine Liebe, die auf beidseitigem Vergnügen beruht. Liebe ist hier einfach, was Freude bereitet. Die nobelste Form der Philia schließlich basiert auf beidseitiger Achtung und schließt die beiden anderen Formen mit ein. Diese nobelste Form der Philia ist wohl für viele ein von der Antike bis heute gültiges Liebesideal. Wertschätzung und Zuneigung gepaart mit gegenseitiger Achtung. Ganz missen würden die meisten wohl auch eine Prise Eros nicht wollen. Was aber, wenn sich das innerhalb einer Beziehung nicht oder auch nicht mehr ausgeht? Wie offen sind Paare hier für neue Wege? Ist die offene Beziehung nur Thema einer kleinen Schicht, Claudia Wille-Helbig?
Ja, und es ist auf alle Fälle eine kleine Schicht. Es ist eine gebildete Städter, würde ich es mal wahrscheinlich sagen. Bobos früher experimentieren mit diesen Dingen. Aber was ich überhaupt als das Auffälligste empfinde, wie sich Beziehungen und Liebe entwickelt hat, es gibt alles nebeneinander. Es ist nicht eine Weiterentwicklung, sondern es gibt nebeneinander. Es kann durchaus vorkommen, dass eine junge Frau sagt zu ihrem Freund, du, ich würde gerne unsere Beziehung öffnen und weil ich habe jetzt meinen Ex-Freund getroffen, mit dem hätte ich gerne wieder Sex. Aber gleichzeitig, 2 Minuten später sagt, naja, und wenn wir Kinder kriegen, wie stelle ich mir das vor? Na, als Frau bleibe ich dann schon zu Hause. Also es steht nebeneinander etwas Offenes und etwas sehr Konservatives.
An diesem Punkt waren wir schon. Beziehungen werden künftig nicht unbedingt offener und automatisch Polyamor. Doch die akzeptierten und gelebten Muster werden individueller, maßgeschneiderter, vielfältiger.
Das ist das Faszinierendste überhaupt. Und auch bei den noch jungen Paaren, also nicht den 20ern, sondern den 30ern, die mit Polyamorie und so weiter experimentieren, oder das Leben auch, ich habe das Gefühl, dass die meisten davon, wenn sie älter werden, wieder zu relativ einfachen, überschaubaren, konservativen Modellen zurückkehren. So wie Menschen, die ins Ausland gehen, wenn sie alt werden, kommen sie wieder in ihre Heimat zurück. Irgendwie scheint diese Zweierbeziehung doch ein Heimatgefühl zu vermitteln.
Das Heimatgefühl einer Zweierbeziehung. Auch wenn ich aus feministischer Sicht verstehe, dass wir ohne die Akzeptanz sich öffnender Beziehungen patriarchale Strukturen nicht abbauen werden können. Das Heimatgefühl der Zweierbeziehung kann ich als Sehnsuchtsort sehr gut verstehen. Aber wie es Janina Loh schon zusammengefasst hat, es geht bei Polyamorie um eine Haltung, die Liebe jenseits moralisierender Vorverurteilungen sieht und nicht um ein zwangsverordnetes Lebensmodell. Aber auch das hat eine Schattenseite. Polyamorie könnte zum Liebe entwertenden Freibrief zum Seitensprung werden, zum Argument, sich leidlicher Verpflichtungen zu entledigen. Denn so sehr traditionelle Beziehungsmuster auch einengen mögen, unter den aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fordern diese konservativen Modelle auch Verantwortung ein und schützen vor allem Frauen und Mütter. Hier schließt sich der Bogen zum Patriarchat. Moral wird sich erst dann aus intimen Beziehungen streichen lassen, wenn die Absicherung von Frauen, Kindern und Pflegebedürftigen gesellschaftlich neu und jenseits der Paarbeziehung organisiert ist. Geht es darum, gesellschaftliche Rahmenbedingungen neu aufzustellen, sind schnell Rollenbilder und Klischees zur Hand. Wie sehr spielen Themen wie Geschlechtergerechtigkeit hinein in intime Beziehungen, Claudia Wille-Helbig? Sorgt das Aufbrechen starrer Strukturen hier für Verunsicherungen in Partnerschaften?
Total. Männer sind sehr, sehr verunsichert. Gott sei Dank habe ich jetzt über Klienten von mir gehört, es beginnen sich wieder Männergruppen zu formieren, was ich für sehr gut halte. Männer sind verunsichert und wissen schon gar nicht mehr, was man von ihnen erwartet oder wie, was sie sich eigentlich wünschen von Beziehungen. Allerdings sind Frauen auch verunsichert. Ja. Also es ist dadurch, dass wir keine klaren Rollenvorbilder mehr haben, ist es nicht einfacher geworden.
Worin liegt diese Verunsicherung genau? Sind Paare davon überfordert, ihre Strukturen selbst zu verhandeln, die Beziehung maßzuschneidern und individuell zu gestalten?
Das individuelle Ausmachen wäre ja schön, das tun sie aber nicht. Sondern wir leben nach wie vor in einem Patriarchat, aber in der Zweierbeziehung verlangt jetzt an meine Frau, dass es kein Patriarchat ist, oder manchmal will sie es doch. Also Männer sagen wie, du willst eigentlich ein Arschloch, gleichzeitig soll ich dir helfen, den Geschirrspülmaschine auszuräumen. Was willst du jetzt eigentlich? Aber sie sagen es nicht so selbstbewusst wie ich, sondern sie werden dann wütend oder depressiv, ja. Und Frauen überlegen sich auch nicht, was sie wirklich wollen oder wie sie einem Mann als gleichberechtigten Menschen begegnen.
Es ist kompliziert. Was für viele Beziehungen der Gegenwart gilt, trifft wohl auch auf den Status von Beziehungen im Allgemeinen zu. Der Preis der Individualisierung ist auch in der Liebe die Verunsicherung, die jede Freiheit mit sich bringt. Das eigene Glück selbst zu gestalten, das mag letztlich erfüllender sein, aber auch anstrengender. Wie wir aus diesem kollektiven Liebesdilemma wieder herauskommen und was das alles mit Politik zu tun hat, darum geht es in der nächsten Folge von Futurum Exactum. Wir gehen der Frage nach, wie eine neue Sprache für die Liebe aussehen könnte und wie soziologische und politische Verschiebungen künftig unser Liebesleben mitgestalten werden. Ich freue mich, wenn wir uns wieder gemeinsam auf Gedankenreise begeben.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform